Bisschen Nirvana.
Folge 3 des Ein bisschen Nirvana Podcasts. Heute soll es um die zweite edle Wahrheit gehen, wo die Ursache von Leid beschrieben wird, welche Rolle das Verlangen im Buddhismus spielt, wie wir in unserer Gesellschaft damit umgehen sollen und was unser Ego damit zu tun hat. Viel Spaß dabei! So, Folge 3, Ein bisschen Nirvana.
Hallihallo.
Wir wollen heute weitermachen mit den vier edlen Wahrheiten oder die vier Wahrheiten der Edlen. Mhm. In der letzten Folge haben wir ja schon losgelegt mit der ersten edlen Wahrheit, mit der Wahrheit des Dukkha oder des Leid an sich. Wir werden heute mit der zweiten Wahrheit weitermachen. Bevor ich aber loslege und nach dem Gong gleich wieder meine wunderbare Stimme erklingt, möchte ich nochmal mich rückbesinnen auf das Vorhaben, was wir ja in der letzten Folge aufgestellt haben, ja. Dass wir ja in der letzten vergangenen Woche mal schauen wollten, inwiefern wir Gleichmut überhaupt üben können und wie diese Wechselwirkung von positiven und negativen Empfindungen herrschen und diese bewusster zu untersuchen. Und ich kann für meinen Teil sagen, dass dieser geübte Gleichmut mir es trotzdem möglich gemacht hat, schöne Dinge als schön zu empfinden, dass es mir leichter gefallen ist, unangenehme Dinge, die mir widerfahren sind, als unangenehm zu akzeptieren und das aber nicht sozusagen als Problem meiner Identität machen zu müssen. Also, ja, aufbauend darauf kann ich auch sagen, dass ich gemerkt habe, dass diese unangenehmen Dinge genauso impermanent sind wie die angenehmen Dinge, nämlich dass es mir heute eigentlich, wo wir hier jetzt beide sitzen, ziemlich gut geht und ich natürlich Momente in der letzten Woche hatten, die nicht so schön waren und trotzdem sitze ich hier und es geht mir gut. Also das ist, glaube ich, auch eine schöne Einsicht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, meine Woche, also mein Sohn war krank, muss ich mal dazu sagen. Der lag die meiste Zeit der Woche im Bett. Der ist aber erst 3 Jahre alt. Darum kann man sich vorstellen, dass das im Bett liegen nicht mehr so einfach ist. Das hat zum einen definitiv die Grenzen meines Gleichmuts mir aufgezeigt. Mehr als einmal. aber auch die Wichtigkeit. Wie wichtig das eigentlich ist, wirklich in solchen Momenten eben nicht in die Extreme umzuschlagen, sondern da eine gewisse Gleichmütigkeit auch bewahren zu können oder einen gewissen Gleichmut zu haben. War aber nicht einfach. Also es war schon eine Woche mit vielen Prüfungen, muss ich so sagen.
Und wie geht's dir und deinem Sohnemann jetzt?
Der ist wieder fast gesund, zum Glück. Ein bisschen verrotzt ist er noch. Es war kein Covid. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Mhm. Bei mir kratzt es ein bisschen im Hals, aber ansonsten bin ich körperlich und geistig wieder halbwegs fit jetzt.
Okay. Also Krankheit und Gesundheit sind auch beides sehr unbeständige Zustände, wie man sieht.
In jedem Fall.
Ja.
In jedem Fall.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los mit der zweiten Wahrheit. Was sagst du?
Wunderbar.
Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensentwicklung. Es ist dieser Durst, der wieder Dasein sähende, Genügensreiz verbundene, dort und dort sich ergötzende, nämlich der sinnliche Durst, der Daseinsdurst und der Nichtseinsdurst. Wodurch entsteht und gedeiht dieser Durst? Wo immer etwas ist, das liebenswert und erfreulich scheint, da entsteht und gedeiht dieser Durst. Dies ist die edle Wahrheit von der Leidensentwicklung. Dabei ging mir, ihr Mönche, bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit ist nun zu durchschauen, durch das Aufgeben der Leidensentwicklung. Dabei ging mir, ihr Mönche, bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit habe ich nun durchschaut, durch das Aufgeben der Leidensentwicklung. Dabei ging mir, ihr Mönche, bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Gut, also das ist nun die zweite Wahrheit der Edlen im Buddhismus. Wenn man sich diesen Text mal durchliest, genau, dann finde ich, gibt es da so 3 essentielle Punkte, die ich jetzt ganz gerne rausstellen würde. Einmal dieser sinnliche Durst, also das wiederkehrende Streben nach sinnlichen Freuden. Dann der Daseinsdurst, das Streben also nach dem Sein und dem Werden, und der Nichtseinsdurst, also das Streben nach dem Nichtsein und Nichtwerden. Innerhalb dieser zweiten Wahrheit definieren also diese drei Elemente das, was wir im Englischen Craving nennen, also das Verlangen, als die Ursache von Dukkha. Ne? Also ich glaube, die zweite Wahrheit wird auch als die Ursache vom Leid sozusagen betitelt. Ja. Ich habe da eine sehr schöne, ja nicht Übersetzung, aber so eine Bezeichnung für das Verlangen aus dem Pali gefunden. Und zwar habe ich das aus dem Englischen übersetzt. Im Deutschen wäre das das Fieber unbefriedigter Sehnsucht. Mhm. Und das fand ich eine ganz nette Bezeichnung, weil es doch schon so ein bisschen auch dieses Krankheitsbild fast schon beschreibt, was wir haben.
Ja.
Wenn wir halt Sehnsüchte unbefriedigt haben und wie wir halt mit diesen Sehnsüchten dann umgehen, weil sie nicht befriedigt werden können. Wir werden dann gleich sehen, warum das vielleicht so ist, dass sie gar nicht befriedigt werden können. Zumindest dauerhaft nicht.
Ja.
Also im Prinzip wird hier dieser Samsara-Kreislauf, über den wir letzte Woche geredet haben, wieder definiert, ne? Und innerhalb dieser buddhistischen Lehre eigentlich sozusagen als Gegenteil des inneren Frieden dargestellt wird. Ja. Und ich habe mir nur überlegt, ob es nicht vielleicht, wenn wir jetzt über dieses Craving, über dieses Verlangen reden, ob man da vielleicht nicht unterscheiden müsste zwischen Verlangen an sich und Wünsche. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, Wünsche sind nochmal eine andere Sorte von Bestreben, nämlich vielleicht etwas, was uns motivieren kann und vielleicht für positive Verhaltensweisen genutzt werden können, während halt dieses Verlangen eher, wie gesagt, so eine pathologische einen pathologischen Akzent hat, finde ich. Ne? Also ein Verlangen ist ja immer etwas, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und ein Wunsch kann ja sein, ich würde mir wünschen, dass etwas passiert, bin mir aber vielleicht trotzdem im Klaren, mir ist trotzdem bewusst, dass das ein Wunsch ist und das nicht unbedingt eintreten muss. Siehst du da auch einen Unterschied zwischen Verlangen und Wunsch? Oder würdest du sagen, auch Wünsche können ja pathologischer Natur sein?
Ja. Ich denke persönlich, dass es wahrscheinlich sehr darauf ankommt, was unsere Grundmotivation ist. Also wir sprechen ja auch in einem buddhistischen Kontext von Wünschen, zum Beispiel dem Wunsch nach Nirvana, was jetzt in den Texten erstmal nicht als Verlangen, so wie wir es jetzt hier haben, also dieser Begriff im Tibetischen nennt man das Sepa, das Verlangen ist, ich sehe etwas Schönes oder ich sehe auch etwas, oder muss ja nicht sehen sein, aber ich erfahre, nehme wahr, dass etwas Schönes oder etwas Unschönes, und dann entwickelt sich in mir das Verlangen, entweder das zu vermeiden, weil es unschön ist, oder das zu bekommen oder dem nah zu sein, weil es schön ist. Also ich komme in die Küche und da steht ein Kuchen auf dem Tisch und ich denke, ja, ich will den essen. Mhm. Ja, dann ist das definitiv Verlangen, ob ich jetzt sage, ich wünsche mir den zu essen oder ich möchte den jetzt essen. Das ist definitiv dann Verlangen und kommt letztendlich aus Unwissenheit. Mhm. Also diesem Geistesgift, über die wir ja noch sprechen müssen heute auf jeden Fall, weil sie ja die Ursachen sind für Samsara, dieser emotionalen Störung, sage ich mal, in meinem Bewusstsein, die glaubt, oder die nicht erkennt, was wahr ist, was nicht wahr ist und woraus dann mein Bewusstsein, mein Geist macht. Ich glaube, wenn ich jetzt dieses Stück Kuchen esse, dann das ist definitiv was Gutes für mich, möchte ich gerne essen. Mhm. Dann ist das schon, würde ich das schon auf Grundlage jetzt der buddhistischen Texte und der Tradition als Verlangen definieren, so wie wir jetzt hier Verlangen meinen. Was andere, also ansonsten könnte ich mir natürlich auch vorstellen, als Wunsch, wenn man diese Unterteilung jetzt machen möchte, vielleicht, dass man den Wunsch hat, etwas Gutes zu tun, dass ich zum Beispiel irgendeine Wohltätigkeitsorganisation gründe oder beitrete und das weiterentwickle, um dort Menschen zu helfen oder Tieren zu helfen.
Da würden wir niemals von Verlangen
reden. Das würde ich nicht als dieses Verlangen jetzt in dem Sinne erstmal bezeichnen. Das würde ich dann würde ich Wunsch aber eher so in Richtung motivierend, als eine Motivation bezeichnen, dann kann man das schon machen. ich denke, die Frage ist halt immer, woher kommt es am Ende? Also gar nicht mal, worauf richtet sich das, sondern woher kommt es? Weil ich kann ja auch einer Wohltätigkeitsorganisation beitreten, weil ich unbedingt den Friedensnobelpreis gewinnen möchte. Gab es ja vor kurzem einen Politiker in den USA, der meinte, alles, was er tut, er möchte unbedingt den Friedensnobelpreis haben. Da würde ich jetzt mal sagen, war da sicherlich ein Stück Verlangen auch mit dabei bei diesem Wunsch.
Das ist halt die feine Unterscheidung.
Ne? Das ist die feine Unterscheidung. Also im Buddhismus müssen wir eigentlich immer gucken, gar nicht mal, was kommt da draus aus dem, was ich tue, sondern weshalb tue ich das? Was ist meine Motivation? Kommt es aus einem sogenannten Geistesgift? Ich definiere es jetzt einfach mal, damit ich das nicht immer wieder erklären muss, sondern damit wir dann heute auch wissen, wovon wir reden. Im Sanskrit nennen wir das Klesha, auf Tibetisch Nyamong. Das wird definiert als etwas, als eine Emotion, könnten wir sagen, oder etwas, das sobald es im Geist entsteht von uns, dass unseren Geist unkontrolliert und unfriedlich werden lässt. Das heißt nicht, dass wir, sobald wir so einen Geistesgift oder eine Verblendung oder wie auch immer wir das nennen wollen, haben, dass wir dann uns kloppen wollen mit einem. Ja, aber es kann eben auch heißen, dass ich unbedingt etwas haben möchte, das Stück Kuchen zum Beispiel oder meinen Friedensnobelpreis oder eine Person, die ich sehr anziehend finde und mit der gerne eine Nacht verbringen möchte oder ein Auto haben möchte. Also das kann alles daher kommen. Es kann aber natürlich auch negativ ist es letztendlich alles, aber in den gewalttätigen Bereich gehen, dass ich jemandem schaden möchte, entweder physisch oder auch, also ich kann ja auch anders Leuten schaden, ich kann Rufmordkampagnen starten, Leute verklagen, damit meine ich jetzt nicht gerechtfertigt, sondern einfach, weil ich möchte, dass der andere leidet. Das alles kommt aus, oder das alles sind Arten von Verblendung von Geistesgiften. Und wenn sowas im Hintergrund steht, dann würde ich sagen, ist das Verlangen ganz egal, worauf sich das dann richtet.
Ja. Und das Verlangen hast du jetzt gerade in deinen Beispielen eigentlich auf diese ganzen sinnlichen Freuden, die ja wahrscheinlich jetzt im Zentrum dieser zweiten Wahrheit schon stehen, weil es halt das ist, was für uns im Alltag sehr greifbar ist.
Ja.
Hast du darauf fundiert? Deswegen würde ich vielleicht mal kurz erstmal in die Richtung weitermachen. Die sinnlichen Freuden können ja die Freuden an Anblick, also an einem schönen ästhetischen sein, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, körperliche Freuden, angenehme Geisteszustände.
Genau.
Das sind ja alles diese gewohnten Erfahrungen in unserem alltäglichen Leben. Und insofern ist es ja auch für uns vielleicht erstmal schwierig, uns davon jetzt grundsätzlich zu verabschieden und zu sagen, wir können das jetzt, ich möchte jetzt nicht mehr lecker essen beispielsweise. Das wäre ja, also das, ich würde das in meiner jetzigen unerleuchteten Phase ziemlich bedauern. aber da sieht man dann vielleicht schon, was ich für ein Verlangen in mir noch habe. Die Frage ist halt, ist denn dieses Verlangen nach solchen Sachen grundsätzlich etwas, was man vielleicht auch verglichen mit anderen Religionen, auch im Buddhismus, als Sünde beschreiben würde? Oder ist das vielleicht etwas, zumindest nach meiner Vorstellung heraus, etwas, was ich erstmal akzeptieren muss, dass es dieses Verlangen gibt und dass es jetzt erstmal darum geht, damit zu arbeiten?
Ja.
Wie sieht das im Buddhismus aus?
Ja, also das Konzept von Sünde ist natürlich immer schwierig zu greifen, finde ich, weil es gerade in übersetzten Texten dieses Wort Sünde oder Sin natürlich häufig vorkommt, weil wir ja in einem christlich geprägten Sprachraum uns auch befinden, in dem diese Texte übersetzt werden. Also die Worte werden schon benutzt. Ich würde aber jetzt mal unterstellen, dass der Buddhismus Sünden in dem Sinne eigentlich nicht kennt. Vielleicht mit ein paar Einschränkungen, aber im Allgemeinen würde ich sagen, gibt es Sünden in dem Sinne nicht, denn ganz egal, was ich tue, ob es positiv ist, ob es negativ ist, was ich tue, solange ich aus Verblendungen handle, aufgrund von Geistesgiften handle, wird immer eine Ursache dafür sein, dass Samsara, also der Kreislauf der Wiedergeburten, sich für mich weiterdreht. Ja, wenn ich sterbe, dann kommt genau dieses Verlangen, dieser Geistesfaktor Verlangen und aktiviert Karma, was mich in meine nächste Wiedergeburt wirft. Ja, Karma im Buddhismus ist nicht nur, also es heißt übersetzt Handlung aus dem Sanskrit oder Tat, es ist aber nicht nur die Tat, es ist mehr als das. Karma ist sowohl die Handlung,
als auch die Prägung, die das in meinem Bewusstsein hinterlässt, und auch das Resultat, also wenn diese Prägung zur Reife kommt, dieser Samen sozusagen, den ich immer
habe. Und die Motivation ja auch, das habe ich jetzt.
Die Motivation ist Teil der Handlung, genau am Anfang. Ne? Okay. Also diese Handlung hat auch nochmal viele Unterteile, aber ich tue etwas, es hinterlässt einen Samen in meinem Geist und irgendwann wird dieser Same dann zur Reife kommen. Und das alles ist Karma. Also es ist nicht nur Ursache und Wirkung oder nur die Tat, sondern es ist auch dieser Mittelteil, genau, also der Gesamtheit davon, und das kann sich über viele Leben erstrecken. Ja, so eine Handlung kann über drei Leben zur Reife kommen letztendlich, und damit meine ich nicht drei hintereinander, da kann ganz viel dazwischen liegen. Mhm. Ja, eine, in der ich meine Handlung begehe, eine, wo ich am Ende meines Lebens dann diese Handlung aktiviere und dann die Wiedergeburt, die daraus erfolgt, basiert auf dieser Handlung. Also insofern kann Karma sich schon sehr lange strecken und das kann auch ganz lange in mir bleiben, in meinem Bewusstsein. Aber es ist zusammen mit den Verblendungen der Grund dafür, dass der Kreis auf der Wiedergeburten oder das Rad Samsaras sich immer weiter dreht für mich. Ja, und darum ist Sünde eigentlich schwierig zu sagen, denn ich werde ja nicht bestraft dafür. Also selbst wenn ich jetzt losgehe und jemanden umbringe, dann werde ich natürlich hier vor Gericht bestraft, aber karmisch gesehen gibt es keine Bestrafung. Karmisch gesehen wird das eine Auswirkung haben, in der ich irgendwann sehr viel Leid erfahren werde. Aber da sitzt jetzt keiner und sagt, okay, Freddy, ja, du warst ja sonst ganz nett, du kriegst nur die Hälfte von dem Leid, die du eigentlich kriegen müsstest, du hast ja schon mal was Doofes gemacht, naja, wir geben dem anderthalb mal so viel Leid. Nein, ja, Karma funktioniert, man könnte das als Naturgesetz vielleicht beschreiben, und es wird mich treffen, ja, wenn ich handle. Wenn ich was Gutes tue, genauso. Auch das wird ein Grund dafür sein, dass Samsara sich weiterdreht. Es sei denn, ich handle mit der Motivation, Samsara verlassen zu wollen. Das sind die einzigen Sachen eigentlich, die mich rausführen aus Samsara. Alles andere wird immer weiter werden. Das wird dann vielleicht Ursachen werden für gute Wiedergeburten, dass es mir gut geht in der Zukunft, dass ich ein angenehmes Leben habe, dass ich viele tolle Sachen habe, die ich mir so wünsche. Meine Wünsche werden erfüllt, aber es wird weitergehen. Und danach, dann ist das aufgebraucht, das Karma, und dann geht es natürlich auch weiter. Aber eine Sünde in dem Sinne, würde ich sagen, haben wir im Buddhismus eigentlich nicht, denn dieser strafende Charakter fehlt.
Ja, ich finde es spannend, so wie du das Karma beschrieben hast und wie sich das Karma auflädt, also in welcher Art und Weise, so ein bisschen in eine ganz andere Richtung geht, als wie ich es zum Beispiel in puncto Moral und Urteilsbildung kennengelernt habe. Da gibt es nämlich zwei Terme, also zwei Begriffe, einmal konsequenzialistisch und deontologisch. Das heißt, ein Urteil auf konsequenzialistischer Ebene erlaube ich mir, um einfach nur die Konsequenzen der Handlungen zu bewerten. Also ich bewerte die Handlung nach der Konsequenz.
Ja.
Und die deontologische Perspektive ist sozusagen, ich bewerte die Handlung nach der Motivation. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an das, was du gesagt hast, ich tue etwas, um einen Friedensnobelpreis zu bekommen, da ist es aus deontologischer Sicht vielleicht eher verwerflich zu sagen. Konsequenzialistisch könnte ich trotzdem sagen, ja gut, er wird ja irgendwas getan haben, oder es wird irgendein Ergebnis hervorgebracht haben, wodurch er sich diesen Preis verdient hat.
Ja.
Insofern ist es eine gute Handlung gewesen. Mhm. Und ich, so wie du das jetzt aber beschrieben hast, dass das Karma sich aus beiden Perspektiven zusammensetzt. Das heißt, diese Unterscheidung ergibt gar keinen Sinn mehr innerhalb dieser Betrachtungsweise.
Richtig.
Spannend ist natürlich jetzt trotzdem, um nochmal auf diese sinnlichen Freuden zurückzukommen, dass natürlich unsere Gesellschaft heutzutage uns fast in diesem Kreislauf, also so hat es manchmal den Anschein, gefangen halten möchte. Ne? Also gerade in der westlichen Kultur, da wird werden diese vielen Arten von Verlangen, die ich jetzt vorhin kurz mal vorgelesen hatte, werden ja gefördert und beworben.
Ja,
ne? Also definitiv. Wenn wir jetzt an die jegliche Produktwerbungen wenn du einmal hier eine Straße hochläufst, wenn du mal wirklich darauf bewusst achtest, dann merkst du ja, warum es so schwer ist, aus diesem Kreislauf herauszugehen. Ne? Ja. Wir wachsen quasi mit der Botschaft aus, dass wir das Verlangen an sich immer weiter erhöhen müssen.
Ja. Ne?
Und dass wir immer weiter craven müssen, immer mehr verlangen müssen, um irgendwann zum Sinn des Lebens zu kommen.
Ja,
oder um wirklich permanentes Glück zu haben. Das ist einfach ein Trugschluss, ja, im Hinblick auf diese zweite Wahrheit. Um aber diesen Trugschluss nochmal genau zu erkennen, würde ich dich ganz gerne fragen, was ist denn jetzt eigentlich so das wirklich Negative an diesen sinnlichen Freuden? Was ist die Gefahr hinter diesen sinnlichen Freuden?
Und nun die Gefahr an den Sinnesfreuden, würde ich mal sagen, ich würde es mal jetzt auf zwei Teile unterteilen. Ja, zum einen ist natürlich jede Sinnesfreude, ja, also Sinnesfreuden im Buddhismus ist letztendlich alles, was ich Positives widerfahre. Du hattest das vorhin ja mal aufgezählt. Ne? Wir haben 6 Sinne, also sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen und auch denken. Mhm. Und alles, was da Positives rüberkommt über diese Sinne, ist eine Sinnesfreude, mal so einfach ausgedrückt. Mhm. Und jede Sinnesfreude braucht natürlich positives Karma auf, was ich mal geschaffen habe. Ja, das heißt, es ist dann weg. Das habe ich also nicht mehr, wenn ich es vielleicht für was anderes noch, also ich kann es ja nicht bewusst abrufen, ne? Aber es ist definitiv aufgebraucht. Zum einen, zum anderen sind Sinnesfreuden eben auch gefährlich, weil sie eben diesen Durst, den du ja auch vorgelesen hast und zitiert hast, immer wieder anheizen. Also es gibt so ein Sprichwort in den Schriften, eigentlich Sinnesfreuden sind wie das Trinken von Salzwasser. Ja, ich muss immer...
Hier tatsächlich, ja.
Perfekt. Also wir haben immer, wollen immer mehr davon haben. Ne? Und das ist, wir müssen gar nicht in Drogensucht gehen oder in jegliche Form von Sucht. Also aus buddhistischer Sicht gesehen ist eigentlich fast alles Sucht, was wir machen.
Ja.
Ja, auch wenn wir das jetzt medizinisch gar nicht als Abhängigkeit definieren würden, aber trotzdem, ne, das ist es schon. Und es ist aber, wie es ist. Ne? Also es ist ja, wie es ist. Du hast es vorhin ja auch schon gesagt. Wir können uns da jetzt nicht oder sollten uns jetzt nicht verrückt machen, denn so ist es jetzt im Moment.
Ja.
Aber wir können natürlich daran arbeiten und vielleicht schauen, muss ich jeder Sinnesfreude nachgehen? Also zum Beispiel hatte ich so eine Zeit, da war ich unglaublich gestresst oft und habe dann zum Entspannen Computer gespielt oder Fernsehen geguckt. Mhm. Ja, und habe mich dann gewundert, warum das eigentlich nie wirklich besser wird. Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich aufgehört damit, mhm, und habe mich dann anders versucht zu entspannen, entweder mit Yoga oder mit Spaziergängen oder auch mal, indem ich vielleicht mich mit meiner Praxis beschäftige und solchen Sachen. Und irgendwann kam ich so an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr so entspannen, indem ich Fernsehen gucke oder Computerspiele oder was auch immer, weil es mir gar keine Entspannung gibt. Mhm. Ja, es ist, ich komme nach Hause, sage ich mal, von der Arbeit. Gut, ich bin jetzt in Elternzeit, aber ich komme nach Hause von der Arbeit, bin genervt, denke, okay, ich muss jetzt unbedingt Assassin's Creed spielen, weil ich muss mal was Dampf ablassen oder was auch immer. Ja, ich setze mich hin, spiele, denke, oh, super, jetzt muss es mir bald besser gehen, und dann kommt mein Kind oder meine Frau und will was von mir. Ich denke, oh, jetzt stören die mich. Dann bin ich schon wieder sauer. Also das hat ja nicht funktioniert anscheinend. Ja. Und ich glaube, das ist genau die Gefahr. Ja. Wir wollen immer weitermachen.
Ja.
Und,
du hast ja ein neues Glas Salzwasser eingegossen.
Ich habe mir ein neues Glas Salzwasser eingegossen, ne? Und habe versucht, ja, durchaus was rauszukommen auf eine Art und Weise, die mich eigentlich viel weiter reinbringt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Gefahr. Das ist wirklich die Gefahr in meinen Augen, dass wir immer wieder oder immer mehr uns in so einen Trott reinarbeiten im Alltag und gar nicht zu uns kommen dabei.
Also dieses Versprechen von langanhaltendem Glück wird nicht gehalten im Prinzip. Mm-mm. Das ist das, was du sagst. Ne? Also da sind wir wieder bei der Unbeständigkeit aller Dinge, aller weltlichen Dinge.
Ja.
Es bleibt einfach nicht konstant, diese Art von Zufriedenstellung.
Ja.
Du hast auch nochmal gerade, bist nochmal zum Karma zurückgekommen, also dass der Kreislauf vom Stand, oder beziehungsweise dass die Abfolge vom Stand des Verlangens ja auch zu wirklich jetzt auch für uns auf weltlicher Sicht sehr, sehr negative Folgen, dass sehr viele negative Folgen zur Folge haben kann.
Ja.
Nämlich, ich habe mir jetzt mal aus Spaß mal so 3, 4, 5 Begriffe in Abfolge mal aufgeschrieben, so hat es für mich zumindest Sinn ergeben, dass das Streben oder Verlangen zu einer gewissen Errungenschaft führen kann.
Ja.
Dass das dann natürlich aber weiteres Verlangen hervorruft. Und dann auch diese Gier langsam, ne? Also die Gier nach Dingen, die Habgier in Schwung bringt. Das ist ja auch dann ein Geistesgriff, so wie ich das verstanden habe innerhalb des Samsara. Und die Gier führt natürlich dann irgendwann auch zur Sorge, etwas nicht mehr haben zu können.
Ja.
Und aus der Sorge entsteht Gewalt. Mhm. Und ich fand das spannend, natürlich einmal aus sich selbst, also auf individueller Sicht, das anzuwenden, aber vielleicht auch gesellschaftlich. Mhm. Fand ich spannend, dass das eigentlich sehr, sehr gut auch zur Kritik am Kapitalismus passt.
Ja.
Wo es natürlich auch eigentlich immer nur um Gewinnzuwächse geht. Ja? Und dass daraus natürlich auch eine Art Gier und im Endeffekt auch Gewalt, dass das zur Folge hat. Ja, also ja. Wenn wir jetzt an bestimmte Kriege denken, wie gut Deutschland an bestimmten Kriegen mitverdient.
Oh ja, ja. Das.
Und zwar Gewalt nicht nur innerhalb von Kriegen, wo es darum geht, dass wir denen natürlich aus deutscher Sicht Waffen zuliefern, um Geld zu machen, sondern wo es auch um Ressourcenausbeutung in anderen Ländern geht. Das ist ja auch genauso viel Gewalt. Und das ist das, was der Kapitalismus ja nicht schafft zu bändigen. Ja, also insofern ist der Kapitalismus jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr in diese gesellschaftskritische Richtung jetzt an sich gehen, aber ein anderer Auswuchs des Samsara im Endeffekt. Sehe ich das richtig?
Definitiv,
ja.
Auf jeden Fall. Also nicht umsonst gibt es viele Stellen in den Texten, in den buddhistischen, wo darauf hingewiesen wird, wenn du dich aus Samsara befreien möchtest, achte auf deine Freunde.
Ja.
Mit wem umgibst du dich? Ja. Sind das Personen, die dich immer weiter reinbringen in diese Sachen, oder sind das welche, die vielleicht idealerweise die gleiche Zielsetzung haben wie du,
ja,
und dir damit helfen, unter die Arme greifen, eigentlich dich wegzubewegen oder Richtung Ausgang sozusagen zu bewegen. Mhm. Auf jeden Fall, also ich glaube, die Gesellschaft ist ein Riesenthema, wenn es um die Entstehung von Verblendung und auch von Leid geht, in jedem Fall. Also ja, nicht nur unsere Gesellschaft, ich meine Gesellschaft jetzt insgesamt, klar, egal wo, war es immer. Ja, wir haben, also ich denke, viele können das hier mit nachvollziehen in Deutschland. Man kommt zum Buddhismus und wie reagierte meine Familie darauf? Mhm. Wie reagiert mein Freundeskreis darauf, wenn ich vielleicht freitags abends zur Meditation gehe irgendwo und nicht mehr zum Club oder ins Kino oder sonst was? Also das sind ja schon Sachen, da merkt man das dann schon. Ne? Mhm. Und da kommt dann darauf an, wird das akzeptiert, wird das nicht akzeptiert und so weiter. Und das sind so die kleinen Sachen. Letztendlich steigert sich das natürlich bis in diese großen Sachen, in die Gesellschaftssysteme. In was für einer Gesellschaft leben wir? Sie ist kapitalistisch. Ja, ja, klar. Wäre sie jetzt nicht kapitalistisch, hätte sie irgendeinen anderen Grund, warum sie uns in Samsara bindet?
Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Für mich war diese Gleichstellung so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Das ist sehr gut in dieser Art von Gesellschafts- und Wirtschaftssystem zu erkennen ist.
So, ja.
Wo die Krux liegt,
ja, ja,
in diesem ganzen Kreis.
Ja.
Einsicht, und es gibt uns ja diese zweite Wahrheit, einfach Einsicht in die Wahrheit, kann immer der erste Schritt zur Besserung sein.
Ja.
Oder beziehungsweise der Schritt sein, der uns hilft, uns auf den Weg zu machen, das so ein bisschen aufzulösen. Welche Lösung bietet denn der Buddhismus denn aber ganz konkret, dieses tief verwurzelte Verlangen nach Sinnlichkeiten aufzulösen? Was gibt es da im Buddhismus?
Also der gesamte buddhistische Weg zielt ja darauf ab, sich von Leid zu befreien.
Mhm.
Ja? Und wir werden ja in nächste Woche werden wir darüber sprechen, über den Weg, der uns aus dem Leid herausführt.
Der achtfache Pfad.
Es gibt ja auch noch andere Darstellungen, wie er dann dargestellt wird. Da werden wir auch ein bisschen uns angucken.
Okay. Aber
dieser Weg ist definitiv eine Möglichkeit, uns da rauszubringen. Und ich denke, letzte Woche haben wir ja auch mal so ganz am Rande über Achtsamkeitsmeditationen gesprochen. Auch das sind Methoden, die uns natürlich helfen, ganz grundlegend eigentlich, so Grasnarbenlevel, uns von Verlangen schon ein Stück weit zu entfernen. Wenn ich achtsam bin, wenn ich im Jetzt sozusagen bin ein Stück weit, dann lerne ich auch zu erkennen, wenn diese Geistesgifte auftauchen, denn ich habe es ja vorhin gesagt, mein Geist wird unkontrolliert und unfriedlich in dem Moment.
Ja.
Und wenn das passiert, dann kann ich reagieren. Da kommt Gleichmut. Also all diese Dinge sind alles Methoden, wie wir von diesem Leid uns auch recht schnell schon mal ein Stück weit distanzieren können. Natürlich, also mit recht schnell meine ich, dass wir jetzt gar nicht Jahrzehnte praktizieren müssen,
ja,
um Erfahrungen zu sammeln,
damit, ja,
positive, um Resultate zu sehen.
Ja.
Das kann in ein paar Wochen schon so sein, dass wir, wenn wir das regelmäßig anwenden, dass wir dann schon kleine Veränderungen sehen und einfach auch glücklicher werden, leben können.
Mhm.
Aber das wird natürlich dann nicht nachhaltig sein. Ne? Also wir müssen das dann schon ausbauen. Aber trotzdem, also wir können sehr schnell da auch schon sehen, dass das Erfolg hat. Und ich glaube gerade Meditationstechniken wie Vipassana, Shamatha, solche Sachen, das sind alles schon Sachen, um mich ein Stück weit zu beruhigen, um auch mehr ins Jetzt zu kommen. Mhm. Eine Meditationsform, die ich persönlich jedem ans Herz lege, ist Lamrim-Meditation. Das ist eine Meditationspraxis, die im tibetischen Buddhismus verbreitet ist. Das ist Lamrim, heißt die, also es, die Tibeter kürzen Wörter gerne ab. Ja, das ist eine Abkürzung für den Stufenweg zur Buddhaschaft oder zur Erleuchtung. Das ist ein Meditationssystem, was über, ja, immer so, kommt drauf an, auf die Darlegung, aber so um die 20, 21, 22 Meditationsthemen oft behandelt, die man so kreisförmig durchmeditiert über einen Zeitraum zwischen, weiß ich nicht, 21 Wochen und 20 Jahren, wie man möchte, wo eben all diese Stufen auch drin sind, wo ich anfange, meinen Geist zu beruhigen, wo ich Achtsamkeit mit drin habe, wo ich über Vergänglichkeit meditiere, all solche Sachen. Ja, und da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da drin vorgehen kann. Meditation ist natürlich heutzutage hier auch ein Stück weit hip. Ja, also das, was so für den Körper Yoga ist, ist für den Geist Meditation. Mhm. Da gibt es niederschwellige Angebote, da kann ich an jedes Zentrum gehen, was ich in der Nähe habe und man wird es mal angucken. Da gibt es die verschiedenen Traditionen, haben ja ganz viele Arten zu meditieren. Vipassana ist jetzt mehr eine Theravada, Hinayana-Form. Lamrim ist speziell in einer tibetischen Richtung, Gelugpa. Im Zen gibt es verschiedene Methoden, aber ich glaube, alles, was ich dort mache, hilft mir und hilft mir dann natürlich auch, das Ganze in meinen Alltag zu übersetzen. Ne? Dann, wenn ich jetzt nur meditiere und dann total friedlich auf meinem Kissen sitze und dann stehe ich auf und werde von meinen Geistesgiften hin und her geschleudert und habe überhaupt keine Kontrolle, dann stimmt natürlich irgendwas nicht. Ne? Dann, also ich muss schon schauen, dass ich das auch irgendwie schaffe zu übersetzen. Mhm. Ja, und da muss ich jetzt nicht groß anfangen. Keiner erwartet von mir, wenn ich mich anfange, buddhistisch zu schulen oder buddhistisch zu praktizieren, dass ich dann plötzlich wie Gandhi oder Mutter Teresa oder der Dalai Lama da irgendwo in meinen Arbeitsplatz gehe und alles ist plötzlich schön. Natürlich nicht, funktioniert ja gar nicht. Ja, aber ich kann für mich reflektieren, basierend auch auf meiner Meditation natürlich, auf den Dingen, die ich lehre, die ich höre, und kann mein Verhalten ein Stück weit anpassen. Ja. Und ich glaube, dass das große Schritte sind, die ich da am Anfang machen kann. Letztendlich ist das, was mich aus Samsara rausbringt, die Zerstörung von Unwissenheit. Mhm. Ja, denn wenn die Unwissenheit zerstört ist, habe ich keinen Verlangen mehr zum Todeszeitpunkt und aktiviere kein Karma mehr und kann damit nicht wiedergeboren werden.
Und die beste Medizin gegen Unwissenheit ist vielleicht Podcasts hören über Buddhismus?
Hundertprozentig. Okay. Exakt.
Damit ihr wisst, warum ihr noch hier seid. Als ich angekommen bin, hat mich ein schönes Stück Kuchen erwartet. Freddy, vielen Dank nochmal.
Gerne, gerne. Das
war sehr lecker. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ihn sehr genossen.
Das freut mich.
Habe ich, gut, du hast gesagt, es gibt keine Sünden. Aber inwiefern ist denn dieser Genuss damit vereinbar mit der Erkenntnis, dass Verlangen eigentlich eine Verhaltensweise ist, die schädlich ist für mich und in meinem Leben? Also inwiefern kann ich Genuss mit dieser Erkenntnis trotzdem noch in Verbindung bringen? Darf ich Dinge noch genießen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben die Verblendung ja sowieso. Ja, also die gehen ja jetzt nicht weg, wenn ich aufhöre, Kuchen zu essen oder was auch immer. Ja, wir haben das, wir sehen das ja auch an Buddhas Leben. Was hat er gemacht? Er ist, als er gesehen hat, wie toll sein Leben im Palast ist, hat er gemerkt, ihm fehlt was und dann ist er ausgefahren und hat irgendwann seine vier Begegnungen gehabt,
ja,
wo er einen Alten, einen Kranken, dann eine Leiche getroffen hat, dann einen Mönch getroffen hat und sich gesagt hat, okay, ich muss was tun.
Ja.
Dann ist er in die Hauslosigkeit gezogen, hat angefangen zu praktizieren.
Erstmal Askese auch.
Und hat erstmal exakt das gemacht. Ja. Er hat also das Gegenteil versucht anzuwenden von dem, was er vorher hatte, weil er wusste, das ganze Glück, diese Sinnesfreuden, die er hatte, die haben ihn nicht glücklich gemacht, die haben ihn nicht erfüllt. Also dachte er, okay, vielleicht mache ich genau das andere und ist ins Gegenteil umgeschwungen und hat aufgehört zu essen. Ja, man sagt, er hat, glaube ich, 3 Wacholderbeeren oder sowas am Tag gegessen. Das war alles, was er gemacht hat, bis er so schwach war, dass er fast gestorben wäre daran. Und dann kam eine junge Frau aus einem Dorf, Sujata heißt sie, und hat ihm dann nach Jahren der Askese eine Schüssel Milchreis gebracht. Und während er da saß und die Aas fuhr ein Kahn auf dem Fluss, an dem er dort wohnte, vorbei. Und dort war ein Sitarmeister, also diese Art Gitarre, die in Indien gespielt wird, mit seinem Schülern. Und er erklärte, der Lehrer erklärte dem Schüler, wenn deine Saite zu schlaff ist, kommt kein Ton raus. Ist sie zu stark gespannt, ist der Ton nicht schön. Die muss genau richtig gespannt sein. Die muss irgendwo dazwischen sein. Und da hat Buddha erkannt, weder das eine noch das andere Extrem, also weder der Überfluss an allem, noch die absolute Enthaltsamkeit. Mhm. Und, also Enthaltsamkeit im Sinne von, ich verschließe mich allem, was es gibt, alles im Guten, ich kasteie meinen Körper, führt zur Erleuchtung, sondern der mittlere Weg. Und dann ist er nach Bodh Gaya gegangen, hat sich unter den Baum gesetzt und hat meditiert und ist Buddha geworden, indem er eben diese Mitte gefunden hat. Na? Und da gehört natürlich auch Vergnügen und Genuss mit dazu. Warum nicht? Also klar,
kann ist vielleicht das Mittel Genügsamkeit. Ich habe jetzt einen leckeren Kuchen gegessen, aber ich bin für mich ist es in Ordnung, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen leckeren zweiten bekomme.
Also ich hätte noch ein zweites Stück.
Okay, darüber reden wir dann nach dem Podcast. Mal sehen, wie gut ich dem Verlangen widerstehen kann. Oder muss ich dem widerstehen? Das könnt ihr euch, die ihr zuhört, ja auch mal fragen. Okay, aber ja, der Buddha hätte den Kuchen wahrscheinlich auch genossen.
Definitiv. Also wir können Sachen genießen. Die Frage ist, haften wir an? Okay. Und ja, natürlich haften wir an.
Okay.
Selbstverständlich haften wir an, wenn es lecker ist. Aber wenn wir diesen Kuchen dann nicht essen, dann haften wir halt an irgendwas anderem an, weil die Anhaftung ist ja da.
Ja.
Ja, damit sage ich nicht, geht los und knallt euch die Birne mit Koks zu oder sowas.
Ja.
Das meine ich damit nicht. Aber natürlich darf ich auch mal was Schönes machen. Ich kann mal ins Kino gehen, ich kann meinen Tag genießen, ich kann mich mit Leuten treffen, ich kann was Schönes essen, was trinken, das ist alles vollkommen okay. Das Problem ist dann, wenn ich merke, dass ich davon nicht genug kriegen kann. Ja. Dann sollte ich schauen und vielleicht ein Gegenmittel und einen Stopp reinbringen und parallel immer dazu natürlich meine Anwendungen ausführen, meine Praxis ausführen, wie ich versuche, diese Sachen zu schwächen. Aber da sind sie ja sowieso.
Mhm.
Ja, also wenn ich jetzt sage, ich höre auf zu essen und zu trinken, dann werde ich krank.
Ja.
Ja, und ich denke, auch andere, auch mehr sinnliche Vergnügen, gut, sinnliche Vergnügen sind sie alle, aber auch so geistige Vergnügen, einfach dieses Nähe, jetzt meine ich nicht körperliche Nähe, sondern einfach dieses sich verbunden fühlen mit anderen. Ich glaube, wir haben gesehen ja auch in den letzten anderthalb Jahren, während der Lockdowns, wie schwer das eigentlich ist, auf diese Sachen zu verzichten und wie das krank macht. Ich meine, wir haben viele Menschen, die wirklich krank sind jetzt. Mhm. Ja, im Buddhismus unterscheiden wir nicht zwischen psychischer und körperlicher Krankheit. Krank ist krank. Ja, auch in der buddhistischen Medizin gibt es keine Unterscheidung zwischen den beiden. Krank ist krank. Wir im Westen unterscheiden das, aber trotzdem, die Leute sind krank.
Aber kann das Krankheitsbild nicht auch die Folge sein des übermäßigen Verlangens nach diesen Sachen, die wir jetzt nicht mehr machen konnten?
Ja, natürlich. Ja, aber wir müssen ja auch sehen, wo wir stehen.
Hm.
Und wir stehen an einem Punkt, wo das schwer wird, das an dem allen sofort abzuschnüren. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, nee, ich möchte Mönch werden oder ich möchte Nonne werden und das ist mein Weg, absolut, go for it.
Ja.
Ja, aber wir müssen es nicht machen. Wir können trotzdem Sachen genießen und auch ein Mönch kann Sachen genießen.
Ja.
Ja, ich war mit Mönchen hervorragend essen schon.
Ja, schön. Das ist eine schöne Einsicht für mich gerade.
Ja.
Dass das
möglich ich hatte ist. Auch einige meiner umfangreichsten Shopping-Trips mit Menschen. Also auch das gibt es. Ja,
okay.
Alles okay. Wir müssen halt gucken, was ist unsere Zielsetzung und wie kommen wir dahin. Und dann können wir natürlich auch Kuchen essen.
Geht mit Gleichmut shoppen, Leute.
Ja.
Geht mit Gleichmut shoppen. Okay. Wir haben jetzt sehr lange über diese sinnlichen Verlangen geredet.
Ja.
Ich würde aber ganz gerne schauen, dass wir die anderen beiden Dinge kurz ansprechen, zumindest, dass wir die nicht untergraben, weil ich finde die auch sehr, sehr wichtig. Buddha hat gesagt, in dieser zweiten edlen Wahrheit, dass wir auch ein Verlangen zum Sein und Werden haben und gleichzeitig auch zum Nichtsein und Nichtwerden, also diese Existenzlosigkeit in gewisser Weise. Ja. Zum Verlangen nach Sein und Werden, wo es natürlich darum geht, ich möchte irgendwo sein oder ich möchte jemand sein, der in einem angenehmen Zustand verweilt. Da geht es natürlich gerade um angenehme Dinge, da sind wir wieder an Anhaftung von angenehmen Dingen, da sind wir wieder beim sinnlichen Verlangen, aber natürlich auch, ich möchte jemand sein, ich möchte die und die Identität haben.
Ja.
Sozusagen der Aufbau des Egos.
der zu diesem planenden Geist, so benenne ich ihn mal, führt. Das bedeutet, ich schaue immer nach vorne. Was ja eigentlich so ein Mantra ist, schau nach vorne. Ne? Und eigentlich aber auch in dem Sinne dann auch wieder einen pathologischen Zustand führt. Denn diese Vereinnahmung von Gedanken über die Zukunft und dieses konstante Verlieren in diese Konzeption des zukünftigen Ichs ist ja auch dann wieder noch eine zusätzliche Illusion, genauso wie die Illusion, mich sinnliche Zustände auf lange Sicht glücklich machen können. Genau. Ne? Das heißt, auch hier finden wir wieder dieses Konzept dieser Illusion der Weltlichkeit. Und das sind ja eigentlich auch diese zwei großen Herausforderungen, die uns der Buddhismus stellt. Einmal, dass wir vergangene Erlebnisse nicht ständig neu zum Leben erwecken. Ja. Sie sind vergangen. Und gleichzeitig, dass wir uns nicht in mögliche zukünftige Szenarien verlieren. Weil die wahre Befreiung, so verstehe ich den Buddhismus bis jetzt, liegt nicht im Werden oder nicht im Erwerben von Dingen. Und da finde ich diesen Merksatz, wir hatten, ich glaube, letzte Woche den Merksatz, it is okay.
Ja.
Und diese Woche würde ich einfach mal den Merksatz, try to be less, not more, anbringen. Gleichzeitig zum Verlangen des Nichtseins und Nichtwerdens, ist jetzt eigentlich nur die andere Seite der Medaille wieder. Da geht es natürlich, während es im Sein und Werden, wo gibt es die Gefahr in der Anhaftung von Dingen, Identitäten und Hoffnungen. Und im Streben nach dem Nichtsein liegt die Gefahr ja eher in der Aversion der Gegenwart oder der Nichtakzeptanz von den Dingen, wie sie nun mal sind, die ich zumindest vielleicht nicht ändern kann, weil auch so ein stoisches Weltbild liegt. Wie gesagt, beide Punkte sind sehr tief in unserem Ego verwurzelt und halten das Ego auch aufrecht. Inwiefern spielt dieses Ego eine Rolle in der buddhistischen Lehre und wie kann ich dieses Ego abbauen?
Also das Ego ist letztendlich das, was uns in Samsara hält. Ja, es gibt da verschiedene Darstellungen zu in den Schriften. Es gibt ja, ich hatte das schon mal angesprochen, verschiedene philosophische Richtungen im Buddhismus auch. Und jede lebendige Tradition im Buddhismus bezieht sich auf irgendeine dieser vier philosophischen, also ein bisschen mehr, weil sie dann nochmal unterteilt werden, aber im Grunde vier. Sie alle sind sich darüber aber einig, dass das Festhalten an einem Selbst der Grund dafür ist, dass wir in Samsara sind. Dafür müssen wir natürlich erstmal schauen, was ist denn eigentlich dieses Selbst? Ja, und die einfachste Erklärung ist, wir haben letzte Woche über die fünf Aggregate oder die fünf Anhäufungen, die fünf Skandhas gesprochen. Ja. Ne? Form, Gefühl, Unterscheidung, andere Faktoren und Bewusstsein. Oder einfach ausgedrückt, Körper und Geist.
Ja.
So, und das Selbst ist im Grunde das Bildnis, das ich auf Körper und Geist von mir tue und sage, das bin ich. Ja, also mit anderen Worten, ich wurde geboren als kleines Kind, ich werde älter, gehe zur Schule, Oberschule, Uni, arbeite, gehe in Rente, sterbe. Ja? Und immer bin ich ich. Aber mein Körper sieht anders aus, ich denke ganz anders, ich habe andere Interessen, ich mag andere Sachen. Dinge, die ich früher gemacht habe, kann ich heute gar nicht mehr machen. Oder wenn ich mir meinen Sohn ansehe, der kann viele Sachen noch nicht machen. Aber immer bin ich ich. Also das Ich wandelt sich nicht. Ich bin ich, obwohl die Grundlage, auf der ich es zuschreibe, nämlich mein Körper und mein Geist, sich andauernd verändert. Und deshalb sagen wir, dieses Ich gibt es gar nicht. Das ist nur eine Zuschreibung. Das ist eine Illusion, ein Bild, ein Tag sozusagen, den ich da drauf hänge, von dem ich aber ausgehe, dass er die Wahrheit ist. Und dieses Greifen nach diesem Selbst, ja, so nennen wir das Dakzin, das Greifen nach einem Selbst oder nach dem Ich, nach dem Ego, ist der Grund dafür, warum alles andere dann entsteht, warum wir diese extreme Sicht zum Beispiel einnehmen, die du vorhin gesagt hast. Also ich glaube, dass ich ewig bestehe. Ja, christlich gesagt, ich sterbe, aber ich komme ja in den Himmel. Mein Körper kann hier bleiben, aber ich komme in einem viel besseren Körper in den Himmel. Bin immer noch ich.
Ja.
Ja? Oder eben dieser Nihilismus, dass ich sage, nein, ich sterbe und bin ich weg.
Ja.
Fertig.
Ja.
Ja, dieses Nichtsein. Ich will nicht sein.
Ja.
Das entsteht aus diesem Ich oder aus diesem Denken am Ich nach der buddhistischen Psychologie. Auch das Verlangen nach Dingen steht daraus. Weil warum verlange ich danach? weil ich glaube, dass es mich glücklich macht, also dass es mein Ego glücklich macht. Alles kommt aus diesem Ego. Jede schlechte Ding, Stolz, Aggression, Wut, Anhaftung, kommt alles aus diesem Ego. Oder aus diesem Denken, ich hätte ein Ego.
Also ist sozusagen der Abbau des Egos die Grundlage, um an diese ganzen anderen Sachen heranzugehen und die abzubauen?
Also die brauche ich dann gar nicht mehr abbauen. Wenn das Ego weg ist, ist der Rest auch relativ weit
weg. Also ist der Weg andersrum?
Der Weg ist andersrum. Ich kann ans Ego gehen. Es gibt, wir nehmen ja nicht live auf, ne, sondern wir nehmen ja immer vorher auf. Heute, wo wir hier sitzen und aufnehmen, ist der 31.10., also Halloween.
Ja.
Ich habe vorhin ein Bild gepostet bei Facebook von einer buddhistischen Gottheit, die sich ihren eigenen Kopf abgeschnitten hat. Ja, und der erste oder einer der ersten Kommentare war, ist ja ein grausames Bild, aber es hat bestimmt einen tieferen Sinn von jemandem. Und ja, hat es. Dieses Bild steht dafür, das Ego zu zerschneiden. Es gibt eine Praxis, die nennt sich Chö in der tibetischen Tradition. Da schneidet man sich nicht den Kopf ab, sondern Chö heißt schneiden, man schneidet das Ego durch. Ja, das geht alles darum, dieses Ego zu zerschneiden, weil die Annahme ist, in dem Moment, in dem ich das tue, zerschneide ich auch meine anderen Verblendungen, meine anderen Geistesgifte. Die Unwissenheit ist vielleicht dann noch da, weil sie der Grund für dieses Ego ist. Ne?
Ja.
Also, aber da kann ich ja dann trotzdem noch rangehen. Aber die großen Sachen sind erstmal weg. Ja, ich kann dann wirklich den Rest einfach noch abbauen und dann ist fertig. Ich muss aber nicht jetzt, also ich kann nicht jede einzelne Verblendung abbauen. Das funktioniert gar nicht, weil das ist im Grunde wie so ein Hydra, wie eine Hydra. Ja? So, wenn ich einen Kopf abschlage, wachsen halt da zwei neue. Solange die Ursache, nämlich das Unwissenheit und das Greifen nach dem Selbst, solange die da sind, kommen die anderen immer wieder. Da kann ich die versuchen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich kann Gegenmittel anwenden. Ja? Wenn ich jetzt merke, ich will unbedingt Kuchen essen, ich habe so ein absolutes Verlangen danach, jetzt Kuchen zu essen, dann kann ich natürlich darüber meditieren, was dieser Kuchen mit mir macht. Ich kann gucken, ob das gesund ist, ob das nicht gesund ist und vielleicht schaffe ich das dann, mein Verlangen auf Kuchen damit abzubauen.
Mhm.
Ja, dann habe ich in dem Moment diese Anhaftung, die den zugrunde legt, habe ich in dem Moment diese Anhaftung zwar so einen Stopp, so einen Stöpsel reingeschoben, aber sie wird wiederkommen. In dem Moment, in dem ich aber Unwissenheit und das Greifen nach einem selbst beseitigt habe, in dem Moment brauche ich mich um die anderen nicht mehr kümmern. Dann verschwinden die auch, denn die kommen da raus.
Ja.
Ja, und das Ego abzubauen, letztendlich muss ich, im Hinayana sagt man Selbstlosigkeit, im Mahayana sagt man Leerheit, erkennen, die wahre Natur der Dinge.
Ja.
Dass nichts, das was ich vorhin kurz so beschrieben habe, nichts so ist, wie ich es festschreibe. Ganz einfach mal ausgedrückt, wir haben ja hier in Berlin die Spree, großer Fluss, heißt schon, ich weiß nicht wie lange Spree, aber in jeder Sekunde ist der Fluss anders, weil das Wasser sich anders zusammensetzt, andere Sachen fallen rein, es wird Sediment hochgewirbelt, die Wasserzusammensetzung ändert sich, dass die Wasserpartikel, wenn wir auf der Ebene sprechen wollen, schwimmen ja weg. Das heißt, so ein Partikel ist ja nicht immer an derselben Stelle, der ist eine Zehntelsekunde weniger an einer Stelle und dann ist er schon wieder weg. Ja, und trotzdem sagen wir, das ist die Spree. Aber in jedem Moment ist es ein neuer Fluss.
Ja.
Ich kann ja natürlich jetzt nicht sagen, ich rede jetzt von dem Fluss, der mal vor so und so vielen Momenten als Spree bekannt war und blablabla. Natürlich muss ich den Spree nennen.
Also im weltlichen Kontext ist es wichtig,
ihn
zu nennen und auch ein Ich zu definieren, um sozusagen hier, wo wir jetzt nun mal leben, in der Gesellschaft, in der Welt, auf der Welt, im weltlichen, zu bestehen zu können, grundsätzlich.
Ja, genau. Einfach um zu kommunizieren. Ne?
Ja.
Aber wenn ich glaube, dass dieser Fluss Spree immer derselbe Fluss ist, das ist das Problem.
Das ist
in dem Moment, in dem ich also erkennen würde, dass das nie das Gleiche ist, dann erkenne ich, dass das Gleiche bei einem Haus der Fall ist, bei der Straße der Fall ist, bei dir der Fall ist, bei mir der Fall ist, bei allem der Fall ist. Wenn ich das erkenne, dann habe ich Leerheit erkannt, die wahre Natur der Dinge. Leerheit heißt nicht, dass da nichts ist, sondern dass sie von ihrer innersten Existenz her veränderlich ist und von Bedingungen abhängig ist und nicht permanent ist.
Ja.
Wenn ich das erkannt habe, dann...
Das wäre jetzt noch meine Abschlussfrage gewesen.
Perfekt.
Wenn ich die Illusion, also wenn ich eine Illusion ist, ist dann das Sein auch eine Illusion? Weil das Sein muss ja nicht das Ich bin heißen.
Ja.
Das muss nicht das Wir sind heißen, sondern es kann ja das Bewusstsein sein.
Mhm.
Bedeutet also, ab dem Zeitpunkt, wo ich erleuchtet bin, erkenne ich dann vielleicht, dass wir alle eins sind oder dass es gar nicht das eine gibt, aber etwas existiert, irgendwas existiert. Und wir sind alle Auswüchse dieser gleichen Existenz. Ob das der Baum ist, ob du das bist, ob das ein Tier ist, ob das der Boden ist, es existiert etwas. Mhm. Das Sein an sich ist also keine Illusion. Ich ist eine Illusion. Verstehe ich das richtig?
Das Sein ist insofern eine Illusion, dass nichts ist. Es wird, es entwickelt sich, es verändert sich.
Okay.
Aber nichts bleibt jemals zwei Momente so, wie es ist. Ja, also insofern würde ich sagen, Sein ist schon eine Illusion, weil ja alles stets im Fluss ist, stets in der Bewegung ist. Konventionell müssen, können wir dann, klar, ich meine, konventionell bist du Robin und ich bin Freddy. Mhm. Ja, ich ändere jetzt nicht jede Sekunde meinen Namen, nur weil ich meine Zellen sich gerade geteilt haben oder so. Aber ich sollte wissen, dass es so ist.
Okay.
Ja, also wenn, also als Buddhist, wenn ich buddhistisch praktiziere, tue ich gut daran, mir immer wieder klar zu machen, dass es eben so ist, dass ich eben nicht permanent bin. Auch wenn ich natürlich in permanenten Termen und Terminologien sprechen muss, weil sonst versteht mich keiner mehr.
Mhm.
Ja, und das kann auch nicht das Ziel der Sache sein. Außer ich sage mir, ich will eh mit niemandem was zu tun haben, okay, dann los geht's jetzt. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwie sprechen. Ich brauche immer noch jemanden, der mir was erklärt dann vielleicht, um meinen Weg fortzusetzen. Ja, aber Sein ist schon eine Illusion.
Ich verstehe.
Sehr schön.
Okay. Nächste Woche, am Freitag, geht es um die Wahrheiten 3 und 4. Und ich glaube, dann wird es ziemlich konkret, richtig?
Hoffentlich.
Der achtfache Pfad.
Hoffentlich.
Und wie wir jetzt mit diesen ersten beiden Erkenntnissen von letzter und dieser Woche umgehen und wie die Praxis uns hilft, da rauszukommen. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.